Ja, schönen guten Abend. Reicher Norden, armer Süden. Christsein-Paradox. Die soziale Verantwortung der Christen. Ich habe mir die ersten Gedanken zu dieser Predigt gemacht vor anderthalb Monaten. An einem Ort, der eigentlich ganz gut gepasst hat, da saß ich im Flugzeug. Ich habe so die Gliederung meiner drei Punkte gerade geschrieben im Landeanflug auf Bujumbura, der Hauptstadt Burundis. Da bin ich inzwischen gelandet auf dem Weiterflug nach Uganda. Da war ich eine Woche und habe dann Fortbildung gehalten über HIV und AIDS. Und da kamen natürlich so Bilder in mir hoch, das ganz klar, von dem Genozid dort, von den Menschen, die verfolgt wurden, die sich gegenseitig umgebracht haben, dann aber auch Bilder so aus Uganda. Ich war da schon 13 Jahre vorher für ein halbes Jahr gewesen, da zu arbeiten im kleinen Missionskrankenhaus. Und als so diese Emotionen, diese Bilder hochkamen, habe ich mir gedacht, Mensch, der Titel stimmt. Klar, reicher Norden, armer Süden. Das ist eigentlich die naheliegende Schlussfolgerung. Aber dann so beim zweiten drüber nachdenken kamen doch wiederum andere Bilder in mir hoch. Dann habe ich an lachende Gesichter gedacht, an die Gastfreundschaft, an Menschen, die trotz äußerem Mangel irgendwie glücklicher zu sein schienen, als ich das oft war im reichen Norden. Und dann habe ich mir noch gedacht, naja, und Roland hat ja auch ein Fragezeichen hinter diesem Christsein-Paradox gemacht und auch hinter dem Titel von heute. Und Roland weiß in der Regel, was er macht. Von daher, in der Regel, sage ich ja, Roland. Und da habe ich mir gedacht, er wird sich schon was dabei gedacht haben. Und wie passt denn das Ganze dann irgendwie zum Thementitel Christsein-Paradox? Was ist denn paradox an der Tatsache, dass die einen reich und die anderen arm sind? Arm und reich lassen sich eben nicht nur am Bruttosozialprodukt messen oder an den materiellen Gütern definieren. Und ich habe deshalb versucht, den paradoxen Charakter dieser Aussage auch in meinen drei Predigtpunkten aufzugreifen. Ich habe ein bisschen mit diesem Titel rumgespielt. Und mein erster Punkt, der heißt reicher Norden, armer Süden. Der zweite Punkt heißt dann armer Norden, reicher Süden. Und logischerweise heißt dann der dritte Punkt reicher Norden, reicher Süden. Reicher Norden, armer Süden. Ihr seht hier Ahmed. Ahmed ist ein Flüchtling aus Darfur. Sein Dorf wurde abgebrannt. Er musste mit seiner ganzen Familie fliehen. Überlegt sich hier so gerade, wie er überhaupt die nötige Unterstützung für seine Kinder zusammenbekommt. Zur Schule können sie ohnehin nicht mehr gehen. Die nächste Gesundheitsversorgung ist weit entfernt. Seine Felder sind zerstört. Lebt mit seiner Familie in einer provisorischen Hütte. Seine Geschichte steht für Millionen, eigentlich für Milliarden von Menschen, wenn wir weltweit uns die Lage anschauen. Ich habe das hier einfach mal ganz kurz aufgelistet, will euch damit nicht erschlagen, das aber trotzdem mal gerne vorlesen. Noch immer leben mehr als eine Milliarde Menschen von weniger als einem US-Dollar am Tag. Noch immer gehen 121 Millionen Kinder auf dieser Welt nicht zur Schule. Noch immer sind 2/3 der Kinder, die nicht zur Schule gehen, Mädchen. Noch immer stirbt circa alle 3 Sekunden ein Kind unter 5 Jahren. Noch immer sterben jährlich 500.000 Mütter bei der Geburt, die meisten in Entwicklungsländern. Noch immer infizieren sich jährlich weltweit 4,3 Millionen Menschen mit HIV/AIDS. Noch immer haben über 1 Milliarde Menschen keinen Zugang zu sauberem Wasser. Noch immer kommen für jeden Euro Entwicklungshilfe, die wir Industrieländer leisten, 7 Euro an Schuldendienst aus den Entwicklungsländern zurück zu uns und stützt unser Bruttosozialprodukt. Was hat das mit dem heutigen Abend zu tun? Bin ich jetzt hier, um euch ein schlechtes Gewissen zu machen und ein schlechtes Gewissen zu machen? Nein, das ist nicht meine Absicht. Was haben wir überhaupt damit zu tun als arme Schlucker? Viele von uns sind Studenten, wir kommen auch gerade so über die Runde oder wir haben gerade mal eine Familie und einen ersten Job, vielleicht schon ein paar Kinder. Geht uns das eigentlich an? Ja und nein, denke ich. Wenn wir auf die individuelle Sünde blicken in unserem Leben vielleicht nicht, aber ich habe mir so Gedanken gemacht und möchte das zumindest mal als Frage in den Raum stellen. Eigentlich wollte ich das vorher noch mit einem geschulten Theologen besprechen, habe ich aber nicht geschafft, dieses ganze Thema strukturelle Sünde. Wir sind alle Teil eines Systems, eines Gesellschaftssystems, das ja immer mehr verflochten ist mit der Welt und wir sind natürlich auch Nutznießer von dem Leben anderer Menschen. Was wir tun, hat direkte Konsequenzen für viele, viele Menschen in anderen Ländern rund um den Globus. Und es ist, denke ich, schon die Frage erlaubt, kann es sein, dass die Gesellschaftsform, das System, was wir unterstützen, ja auch als Steuerzahler, dass das indirekt doch dazu führt, dass andere Menschen in Mangel und in Armut gehalten werden, haben wir einen Anteil daran. Mir ist das nochmal so bewusst geworden in den letzten Wochen. Da habt ihr sicher auch die Fernsehbilder gesehen mit der Bankenkrise, das habt ihr alle mitbekommen, die Gier der Geldunternehmen, immer waghalsiger zu spekulieren. Und jetzt waren viele Meldungen in den letzten Tagen, was das jetzt schon für Auswirkungen hat, dass in vielen Ländern die Nahrungspreise sich verdoppelt haben. In Haiti waren schon blutige Unruhen, weil die Leute nicht mehr das kaufen können, was sie dringend zum Leben benötigen. Und ich denke, das zeigt so nur an einem kleinen Beispiel diese sofortige Verknüpfung und Verquickung zwischen dem, was in unseren Ländern passiert, vielleicht war da auch unser Geld dabei, mit dem die Banken spekuliert haben, und dem Leben anderer Menschen rund um den Erdball. Der Weltbankchef hat bemerkt, dass die Arbeit der Weltbank in Bezug auf Armutsbekämpfung allein durch diese Bankenkrise um Jahre zurückgeworfen wurde. Die heutige Welt ist also immer mehr verwoben und verflochten, immer komplexere Interaktionen. Und das sind sehr schwierige und komplexe Fragen, auf die ich heute Abend sicher keine Antwort geben kann in dieser Predigt und in vielen Dingen auch keine Antwort habe, obwohl ich mir viel Gedanken darüber mache. Armer, reicher Norden, armer Süden. Doch lasst uns auch die andere Seite der Medaille sehen. Reicher, armer Norden, reicher Süden. Das ist Esther. Esther lebt in einem Camp, außerhalb von Khartoum, die ist aus dem Südsudan geflohen, die hat leider in den Kriegswirren ihr Kind verloren, das ist irgendwo auf der Strecke geblieben, ist nicht umgekommen, aber seitdem vermisst sie, das ist vielleicht irgendwo bei Verwandten gelandet, ist auf der Flucht zurückgeblieben. Und sie lebt allein mit dieser inneren Spannung, dass sie ihr Kind 15 Jahre lang schon nicht mehr gesehen hat, gar nicht weiß, ob es noch lebt. Trotzdem ist Esther eigentlich immer gut drauf, würden wir sagen. Jeden Morgen, als ich in die Klinik gefahren bin, hat sie mich breit angelächelt, hat mir erzählt, wie viele Patienten sich schon eingeschrieben haben. Sie teilt das Wenige, was sie hat, mit anderen Menschen. Sie war mir wirklich ein Vorbild an Freundlichkeit inmitten schwierigster Umstände. So wie Esther meistern täglich Millionen von Menschen ihr Leben. In dem Jetzt lebend, mit wenig Zukunftsangst, mit kreativen Problemlösungen, mit sehr viel Gemeinschaftssinn. Und ich denke, das kann jeder bezeugen, der mal ein bisschen gereist ist in den sogenannten Dritte Weltländern. Ich habe mir mal die Freiheit genommen, so eine kleine PowerPoint-Serie, die ich zugeschickt habe, die möchte ich euch zeigen, die heißt Why I Love Africa. Das sind teilweise amüsante Bilder, ich möchte dem vorausschicken, ich benutze die hier, um wirklich diesen Lebensgeist zu zeigen. Diese Bilder sind nicht gedacht, sich über irgendjemanden lustig zu machen. Das möchte ich nicht falsch verstanden wissen, aber die lassen wir jetzt einfach mal alle durchlaufen. Da gibt es enorm Ideenreichtum, was kreative Problemlösungen angeht, wie man so einen Wasserhahn umgehen kann und gleichzeitig einen Wasserkocher einbauen kann. Da gibt es Pragmatismus. Nicht jeder Krankenwagen muss jetzt unbedingt einen 12-Takt-Motor haben. Optimismus. Auch so kann man Auto fahren. Mutige Problemlösungen. Warum kann Telegrafenmast nicht, also denkt bitte nicht, die Leute, die das gebaut haben, sind zu blöd zu wissen, dass da auch Autos fahren. Aber wir Deutschen würden halt von vornherein sagen, das geht nicht. Warum eigentlich nicht? Kann man doch drum rumfahren. Ich finde das cool. Und mutiges Kombinieren begrenzter Ressourcen. Reicht. Diese Art oder diese Mentalität ist mir immer wieder begegnet und das ist das, was, denke ich, den Süden reich macht und uns im Vergleich häufig arm. Denn ich habe so als Gegenpol so die Geschichtenerinnerung, die ich vielleicht hier während meiner Arbeit erlebe oder auch früher erlebt habe als Arzt, bevor ich nach Afrika gefahren bin, in den Notdiensten, in der Praxis, wo man ja auch Patienten länger begleitet hat, wo man gemerkt hat, wie Leute teilweise total in Einsamkeit gefangen waren, diesen Gemeinschaftssinn nicht mehr spüren konnten, wo sich Kinder nicht mehr um ihre Eltern gekümmert haben, wo Leute aber auch in ihrem Geiz gefangen waren, in ihrem Reichtum, wirklich gefangen, wo sie das nicht mal genießen konnten, die gute Gabe, die ihnen Gott anvertraut hat, sondern wo sie nur krampfhaft geklammert haben und darüber krank geworden sind, vielleicht sogar depressiv. Und wenn ich das sehe, dann muss ich wirklich sagen, armer Norden und reicher Süden. Und ich denke, vielen von uns ist überhaupt nicht bewusst, dass wir manchmal einen sehr hohen Preis für unseren Wohlstand zahlen. Was mir so am augenfälligsten ist hier in Deutschland, ich denke, mit der größte Preis, den wir vielleicht kollektiv als Gemeinschaft zahlen, ist so diese Ängste oder diese Zukunftsängste, denen ich immer wieder begegne, weil Leute einfach sich in allem absichern wollen. Wenn das von vornherein ohnehin nicht klappt von den äußeren Umständen her, dann braucht man auch diese Ängste nicht haben. Dann lebt man befreiter im Jetzt und nimmt auch seinen Nächsten wieder ganz anders wahr. Ja, wir sind reich, aber eben in vielen Aspekten auch unheimlich verarmt. Und das Schlimme ist, dass wir oft diese Armut nicht mal erkennen. Wir sind betriebsblind dafür, weil uns die Erfahrung einfach fehlt, wie anders das Leben sein kann. Armer Norden, reicher Süden. Machst du ein Bild weiter? Reicher Norden, reicher Süden. Das ist mein letzter und mein Hauptpunkt. Ich bin eigentlich zu schnell heute, Mike. Ich habe jetzt 2 Punkte um und hast 10 Minuten geredet. Was mache ich? Kannst du ein Lied dazwischen spielen? Ich versuche ein bisschen langsamer zu reden. Mir fällt schon mal was ein. Die Frage. Ist, was die Engländer sagen, ist eine Win-Win-Situation möglich? Ist eine Situation möglich, wo wir diese Aussage wirklich treffen können? Und ihr seht ja, ich habe es ja mit beiden erstmal besetzt, also mit dem Fragezeichen und mit dem Ausrufezeichen. Ist eine Situation möglich, wo beide Seiten profitieren, ohne zu verlieren? Eine Situation, in der man sich gegenseitig annähert, voneinander lernt und parallel gewinnt, parallel profitiert. Der Untertitel der Predigt heißt ja die soziale Verantwortung der Christen. Und ich denke, angesichts der himmelschreienden Ungerechtigkeit, die wir in dieser Welt beobachten und die uns begegnen, glaube ich, müssen wir nicht speziell heute Abend diskutieren, dass wir in eine soziale Verantwortung gerufen sind. Das ist offensichtlich, das zieht sich auch wie ein roter Faden durch die Evangelien. Viele der Aufforderungen von Jesus, viele der Aufforderungen der Gesetzestexte im Alten Testament beschäftigen sich konkret mit dem Thema, dass wir uns um das Wohlergehen unseres Nächsten zu kümmern haben. Es gibt viele Regeln im Alten Testament, die auch dafür sorgen, dass Güter nicht auf Generationen eben in einem Bereich des Volkes angehäuft werden, sondern auch wieder verteilt werden, dass soziale Gerechtigkeit geschieht. Ich denke, es ist uns klar, dass wir Christen eine besondere Verantwortung gestellt sind. Neben diesen Themen zur sozialen Verantwortung allgemein sehe ich aber doch noch ein anderes Hauptthema, das sich für mich, wenn ich die Evangelien betrachte, dann noch stärker durchzieht. Und das ist der Umgang mit unserem Geld und mit unserem Besitz. Ist ja schon interessant, mal drüber nachzudenken. Ich meine, warum feuert Jesus einfach nicht nur ganz viele Appelle an uns ab, was wir alles teilen sollen, was wir alles machen sollen, gut gemeinte soziale Appelle. Das würde ja alles auch in den biblischen Kontext passen, aber Jesus geht wie so häufig eben einen Schritt weiter und er spricht unsere Herzenshaltung an, weil er genau weiß, dass natürlich das Problem eine Stufe tiefer lagert. So sind viele Aussagen der Bibel auf der Ebene unserer Herzenshaltung zu Besitz und Geld. Und darauf möchte ich einfach abschließend ein bisschen eingehen. Weil das meiner Meinung nach für unsere Gesellschaft der springende Punkt ist. Wenn sich unser Herz nicht grundlegend ändert, dann werden äußere Aktionen letztendlich nur immer fromme Makulatur bleiben. Im Psalm 62,11 können wir lesen, setzt euer Vertrauen nicht auf Gewalt, lasst euch nicht blenden durch Raub, hängt euer Herz nicht daran, wenn ihr ein großes Vermögen bekommt. Wir kennen alle die Begegnung von Jesus mit dem reichen Jüngling. Wir sehen auch die geteilte und ambivalente Herzenshaltung dieses jungen Mannes, der es schon ernst und gut mit Gott meint, aber der sich trotzdem nicht völlig lösen kann von dem, was er besitzt. Und wir sehen auch, dass da Jesus nicht nachgibt. Das macht mich irgendwie immer wieder schauern, wenn ich diese Geschichte lese, weil Jesus möchte ihn ganz. Selbst wenn er die letzten 5% nicht gehen kann, reicht das nicht. Jesus will ganz die Haltung, die Herzenshaltung dieses jungen Mannes geändert sehen. Er macht klar und unverständlich, dass wir nur einem Herrn dienen können. Jakobus, im Jakobusbrief im ersten Kapitel, fünfter Vers, da lesen wir, ihr habt geschlemmt auf Erden und geprasst und eure Herzen gemästet am Schlachttag. Eine deutliche Warnung an die Reichen. Ich schaue auch selber immer wieder, wenn ich die Passage lese über die Schafe und die Böcke in Matthäus 25, die in dem bekannten Satz in Vers 45 kumuliert, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, was ihr nicht getan habt, einem von diesen Geringsten, das habt ihr mir auch nicht getan. Soziale Verantwortung als eine von vielen möglichen frommen Aktionen oder als eine der zentralen Botschaften des Evangeliums? Das ist die Frage. Ich denke, wir sollten uns alle mal Zeit lassen, in den kommenden Tagen nochmal gerade über dieses Kapitel in Matthäus nachzudenken und zu meditieren und das mit unserem Leben abzugleichen. Die gute Nachricht lautet jedoch, eine Win-Win-Situation ist möglich. Die Welt birgt eigentlich genug Ressourcen für alle Menschen. Es ist nicht nötig, dass die einen unter der Gier der anderen leiden müssen. Letztendlich geht es ja darum, dass wir unser falsches inneres Denkmuster korrigieren. Häufig denken wir, dass wir verlieren, wenn wir teilen. Das nagt ganz tief in uns drin, auch wenn wir es natürlich logisch anders sagen würden. Aber unsere eigene Herzenshaltung ist doch oft anders. Tief drin denken wir, okay, man muss das machen oder soll das machen, aber letztendlich in dem Maße, in dem andere gewinnen, verlieren wir. Und das stimmt halt nicht. Gott in seiner Weisheit hat das anders designt. Und uns ist einfach oft nicht bewusst, dass wir uns selber den größten Gefallen tun, wenn wir teilen. Wir denken, wir tun Gott einen Gefallen damit. Ich hatte ein Zitat des bekannten Kinderbuchautoren Max Kruse in den letzten Wochen sehr bewegt. Da musste ich immer wieder drüber nachdenken. Das stand hinten so in diesen Clips da im Aufatmen. Und der hatte geschrieben, wenig ist nachteiliger für die menschliche Entwicklung als das Fehlen von Zwang, sich gegen Not behaupten zu müssen, als der Mangel an Mangel, als der Mangel an Übungen des Ertragens und des Überwindens. Ich denke, da redet jemand, der das auch so erfahren hat. Und ich habe mir überlegt, wie kann ich in unserer übersättigten Gesellschaft das an meine Kinder weitergeben? Diese Erfahrung, die er, ich meine, der Mann ist Kinderbuchautor, ich denke, der weiß, wovon er redet, das ist seine Zielgruppe. Das ist so für mich echt so eine ganz kumulierte Weisheit. Das sind so Sätze, die Leute wahrscheinlich mehr so gegen Ende ihres Lebens loslassen. Ich weiß nicht, wann er das geschrieben hat. Warum lacht ihr jetzt? Es geht hier also um das Teilen, aber es geht natürlich nicht nur um das Teilen von Geld, es geht das Teilen um unserer Zeit, oft geht es nur um das Teilen unserer Aufmerksamkeit, unserer Gaben. Aber ich glaube doch dennoch, dass in unserer Kultur der materielle Wohlstand die wichtigste Rolle spielt und deswegen möchte ich am Ende einige Punkte geben, wie wir den Umgang mit unserem Geld, mit unserem Besitz reflektiert verantworten können. Der erste lautet, lasst uns ehrlich sein, und unseren Wohlstand nicht leugnen. Die Tatsache, dass ich hier stehe und diese Predigt halte, dass ihr hier sitzt und mir zuhört, dass wir Bücher lesen, dass wir studieren, dass wir einen Job vielleicht haben, dass wir eventuell sogar ein eigenes Auto fahren, das zeigt eigentlich schon alles an, dass wir zu den 5% gehören, die reicher sind als 95% der Weltbevölkerung. Und selbst wenn wir jetzt in Relation blicken auf unsere eigene Gesellschaft, ich habe mir mal so überlegt, wie ist reich eigentlich definiert? Ich habe das dann auch mal nachgeguckt, weil man redet ja so leicht. Ich meine, wir sind ja auch schon manchmal so in unserer Frömmigkeit, dass wir sagen, naja, aber ich meine, reich sind wir ja nicht, reich sind die anderen. Reich ist jemand, das ist die offizielle Definition in unserem Lande zumindest, der doppelt so viel wie der Durchschnittsbürger verdient, der ist reich. Okay? Wenn ihr das genauer noch wissen wollt, 2x2.500 Euro brutto. Also jeder, der 5.000 Euro brutto oder drüber verdient, ist reich. Ich war geschockt, wisst ihr, weil ich bin da gerade an der Grenze, ich bin eigentlich auch reich. Also, und das ist einfach gut, das mal offen auszusprechen und sich das einzugestehen. Damit fängt bekanntlich so der Weg der Änderung an, so mit der Selbsterkenntnis. Ne? Und ich denke, das ist befreiend, das zuzugeben. Es geht dann nicht um Schuldgefühle, sich zu machen, sondern darum, die rechte Position einzunehmen, um die Macht von Geld und Besitz in unserem Leben zu brechen. Wenn wir das getan haben, dann können wir versuchen, einen Zugang dazu zu finden, wie wir in Bezug auf Geld fühlen. Ich hatte ja schon das letzte Mal in meiner letzten Predigt so ein bisschen drüber geredet, da über meinen Notdienst, wo ich so die etwas falschen Gefühle gegenüber dem Geld hatte. Was treibt uns denn so? Furcht, Unsicherheit, Schuldgefühle, Machtgefühle, Geiz? Ich kann mich noch erinnern, das war so ein ganz tiefes Erkenntniserlebnis für mich vor meiner Ausreise in den Sudan. Da war ich gerade so fertig mit meiner Facharztausbildung und war da sehr am Hadern mit der Tatsache, dass ich jetzt so als Missionar auf Spenden angewiesen war und also zwar nur ein recht sehr geringes Gehalt zusammenbringen musste, aber dass das auch genug sein sollte und so. Und mir kam dann irgendwann, ich war da echt mit Gott ziemlich am Kämpfen und am Hadern, und irgendwann kam da so als Durchbruch die Erkenntnis, dass wenn ich ehrlich bin und einfach einen Lebensstil führe, schon damals ich eigentlich mit der Hälfte von dem, was ich habe, gut leben kann. Das ist heute jetzt natürlich, ich bin heute verheiratet, habe für 4 Kinder zu sorgen. Ich meine, das definiert sich immer wieder neu, aber damals war das einfach so. Und das war so eine befreiende Erfahrung, sich das selber zuzugestehen. Das war klasse. Ich weiß noch genau, ich habe damals so beim sehr geldgierigen Chirurgen meine letzte Teil der Facharztausbildung gemacht. Der hatte mehrere Häuser und der war nur hinter der Kohle her. Ich habe gesehen, wie der gefangen war. Und ich bin als sein Assistent, der hat mich auch unterbezahlt und alles. Aber ich war einfach glücklich. Ich bin heimgefahren, ich habe auf dem Heimweg angehalten im Auto, weil ich beten wollte und bin so durch die Felder gelaufen, habe auf einmal so die kleinen Käfer auf die Hand genommen und habe mich an den Kreaturen gefreut. All so diese Dinge, wofür ich vorher keinen Blick hatte. Und das war eine direkte Auswirkung dieses inneren Schrittes. Total klasse. Also ein Gefühl so einer unbändigen Freude. Ich glaube, ich habe da so ein bisschen geschmeckt, wie sich eigentlich zum Beispiel Franz von Assisi sein ganzes Leben lang gefühlt hat. Er war auf so einem Dauertrip. Aber er hat halt auch den Preis dafür gezahlt. Wir müssen halt wissen, er hat in freiwilliger Armut gelebt. Das hängt direkt damit zusammen. Man kann nicht eines ohne das andere haben. Lasst uns dann Zugang zu unseren Gefühlen gewinnen. Lasst uns eine Atmosphäre, einen Raum schaffen, in dem Buße und Umkehr möglich ist. Wir brauchen andere Menschen im Umgang mit unserem Geld und Besitz, mit denen wir darüber auch reden können. Ein paar einfach vertraute Leute, denen wir sagen können, hey, da habe ich Schwierigkeiten, wie soll ich damit umgehen? Gerade die Leute von uns, die viel Geld haben, brauchen das unbedingt. Jemand, dem wir erlauben, der in unser Leben redet, der uns sagen kann, dass bestimmte Dinge nicht nötig sind, dass sie unser Leben nicht einfacher machen, sondern komplizierter machen. Lasst uns da auch füreinander da sein als Christen. Das ist ja oft ein Thema, da reden wir einfach nicht drüber. Oder was wäre, wenn ihr jemand merkt beim guten Freund, hey, der hat ein Problem damit, der hängt da eigentlich falsch dran fest. Traut ihr euch, das anzusprechen? Vielleicht natürlich in dem richtigen Rahmen. Ich denke, wir haben die Aufgabe, wir sollten das tun. Ein weiterer Punkt ist, dass wir in irgendeiner Form Kontakt mit den Armen aufnehmen sollten, wie auch immer. Um mit den Armen Kontakt aufzunehmen, muss man nicht in Sudan gehen, so wie ich. Das, ich meine, wir haben schön diese Beispiele gehört von dem Street-Team. Aber es gibt ja auch andere arme Leute. Ich rede jetzt nicht nur über materielle Armut. Aber lasst uns jemanden suchen, dass wir jeder von uns jemanden in unserem Leben hat, wo wir das haben. Wo wir zu jemandem Kontakt haben, der in irgendeiner Form Mangel leidet. Nicht von oben herab, sondern mit ihm zu klagen, mit ihm das zu tragen und diese verändernde Kraft einfach auch an unserem Herzen wirken zu lassen. Lasst uns nicht mit voreiligen Lösungen kommen, sondern zuhören, mitleben und mitlernen. Ja, und dann eigentlich schon mein vorletzter Punkt. Lasst uns immer wieder gegenseitig in Erinnerung rufen, wie ein adäquates Besitztumskonzept für Christen ist. Und jetzt kommt natürlich wieder eine Verteilaktion, aber diesmal kein Geld, weil ich will Urlaub machen mit meiner Familie über nächste Woche. Aber das Vorbereitungsteam hat zusammen mit mir einen Sticker kreiert für diesen Gottesdienst. Den haben wir 3000 Mal drucken lassen. Da steht drauf Leihgabe. Und ich möchte jetzt, während wir das durch die Reihen gehen, dass sich jeder von euch, die sind so geschnitten, mindestens 4 davon nimmt. Wir haben 3000, wir haben genug da. Wer von euch eine Menge Besitztümer hat, soll sich mehr nehmen, der soll 8 nehmen. Und ich erkläre parallel, das seht ihr so, das sind so 2 Pfeile, die signalisieren so einen zirkulierenden Kreis. Also wir bekommen Dinge von Gott anvertraut und wir geben es aber auch wieder weiter. Das ist eine Leihgabe, die wir nicht festhalten, die praktisch zirkulierend mit uns als Verwalter für unseren Nächsten und für die Gemeinschaft, in der wir leben, zur Verfügung stehen. Ich denke, das ist ein biblisches Besitztumskonzept. Und lasst uns die Teile nehmen und das konkret machen. Ja, ich werde mir zum Beispiel einen auf meinen VW-Bus kleben oder auch mehrere, die sind recht klein. Die sind auch schick, also muss ich nochmal gucken, ob ich da irgendein Muster mache. Ich habe noch überlegt, vielleicht auf meine eine Jazzgitarre, wo ich schon Probleme hätte, wenn jetzt Mike ausleihen würde für ein Worship. Aber du kannst sie haben, Mike. Ja, man hat ja, jeder hat ja so seine Lieblingsstücke. Ich weiß nicht, gerade den Musikern oder so mit so gewissen Dingen, da denkt man sich, naja, ich meine, ich habe ja da noch so eine andere Gitarre, wenn du üben willst oder so, kannst du erstmal die nehmen. Oder was auch immer. Ich denke, ihr wisst schon, was ich meine. Lasst uns das mitnehmen und lasst uns die Dinger bitte auch dahingehend verwenden, dass wir die als Erinnerung, sodass wir sie auch lesen können, wenn wir diese Dinge verwenden, dorthin kleben. Das ist nur für Besitztümer gedacht. Dürft das nicht an eurem Partner kleben, jetzt irgendwie auf die Stirn oder so, weil das hat schon einer vorhin am Pullover getragen, das ist nicht erlaubt. Zumindest müsst ihr das vorher besprechen. Ja, und dann bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen, als letzte Aufforderung, lasst uns geben. Lasst uns echt immer wieder geben. Uns selber, unseren Besitz, unser Geld mit freudigem Herzen großzügig. Warum? Weil einfach so unser Vater im Himmel ist. Und eine schöne Passage, die mir sehr wertvoll ist, aus Jesaja 58. Kannst du ein Bild weitermachen? Die verdeutlicht das, die möchte ich am Ende noch lesen. Die heißt vom rechten Fasten. Die kennt ihr wahrscheinlich auch alle. Ist das nicht rechtes Fasten, wenn man einen hungrigen Brot bricht und arme Heimatlose ins Haus nimmt, wenn man einen Nackten kleidet und sich auch dem eigenen Volksgenossen nicht entzieht? Dann bricht dein Licht hervor wie Morgenrot, dann wird deine Genesung schnell vorangehen, dann wird dein Heil vor dir herziehen und die Herrlichkeit des Herrn wird deinen Zug beschließen. Wenn wir geben, wenn wir uns hingeben, wenn wir anderen weitergeben, erfahren wir auf ganz wundersame Weise selber Heilung. Beide haben gewonnen. Ich möchte noch beten am Ende. Vater, wir danken dir einfach für dein Wort, dafür, dass niemand zu kurz kommt, der dir folgt. Und ich bitte dich, dass wir das in der Tiefe unseres Herzens erkennen, gerade mit den Dingen, die uns wichtig sind, an materiellem Besitz. Aber vielleicht auch in unseren Gaben und Fähigkeiten. Ich bitte dich, dass wir neu entdecken, das wirklich einzusetzen für das Wohl der Allgemeinheit, für das Wohl derer, die arm, die benachteiligt sind. Und dass wir dann gemeinsam erleben dürfen, dass du Gemeinschaft stiftest und dass jeder von uns nicht zu kurz kommen wird. Amen.